Mein Name ist Tarek Mardini, ich bin Partner im BNR Büro von Pöllert im Bereich Investmentfonds. Und ich freue mich heute sehr, Herrn Dr. Daniel Stelter zu haben, der ja sehr langjährig bei Boston Consulting Group tätig war als Berater, Unternehmensberater, und jetzt selbstständiger Ökonom ist, ein Publizist und einen der sehr bekanntesten ökonomischen Podcasts in Deutschland hat, Beyond the Obvious. Und ja, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Zu einem traurigen Thema oder einem herausfordernden Thema, lassen wir mal so formulieren.
Ja, denke ich an Deutschland in der Nacht, welche in den Schlaf gebracht, hat mal jemand gesagt. Und ich glaube, Sie haben das Thema früh erkannt, den wir uns heute beschäftigen. Sie haben, wenn man ein bisschen zurückblickt, ich glaube 2018 ein Buch geschrieben, das Märchen
vom reichen Land, genau. Ja.
Zu einer Zeit, glaube ich, als die Stimmung sehr positiv war und die ersten Anzeichen schon zu erkennen waren, dass vielleicht Deutschland handeln muss. Aber man hat wahrscheinlich noch nicht die politische Kraft gehabt zu handeln. Und das führte dazu, dass die Lage sich ein bisschen verändert hat und dass wir jetzt das neue Buch haben mit dem Titel Absturz. die Lage ist, glaube ich, gemischt. Wenn man aus Investorensicht das Ganze betrachtet, gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt viele Opportunitäten, es gibt viele auch preislich interessante Unternehmen, die vielleicht jetzt im Zuge der Unternehmensnachfolge anstehen. Einige Industriebranchen, die in Bewegung sind. Aber es gibt einen Grundsatz an, oder einen Grundbereich an Themen, die Deutschland hat. Was sind das für Themen aus Ihrer Sicht?
Genau, also wir reden von zwei verschiedenen Dingen. Wir reden von der wirtschaftlichen Lage, makroökonomisch, und wir reden über die Möglichkeiten zu investieren. Und für das Thema Investieren würde ich gleich vorausschicken, dass natürlich in jeder Krise auch die Chance steckt, ein abgedroschener Begriff. Aber in der Tat bietet natürlich auch das schwierige Umfeld Möglichkeiten zur Investition. Das möchte ich nur also vorausschicken, weil wir jetzt über Wirtschaft sprechen, müssen wir leider sagen, haben wir leider ein negatives Bild. Ich meine, wir haben eigentlich folgende Situation. Wir hatten vor Jahren, 2018, hatten wir eigentlich den Höhepunkt des Booms. Und mein damaliges Buch eben, das Märchen vom reichen Land, ich will keine Bücherwerbung machen, aber erschienen ist. Damals, weil ich mich geärgert habe, dass immer gesagt wurde, ein reiches Land wie Deutschland sollte doch, Punkt, 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 also mehr für Flüchtlinge, mehr für Alte, mehr für Kinder, mehr für was weiß ich. Und ich gesagt habe, wir sind gar nicht so reich, wie wir denken. Zum einen, die privaten Haushalte sind nicht so reich, aber auch der Staat, wenn der ordentlich bilanzieren würde, hätten wir damals schon gesehen, hat von der Substanz gelebt. Und das war damals die Motivation zu sagen, wir haben eigentlich eine Illusion, eine Wohlstandsillusion, in der wir damals gelebt haben, weil wir zwar eine starke wirtschaftliche Entwicklung hatten, aber eben verkannt haben, dass die auf Sondereffekten basierte. Die basierte eben auf dem billigen Euro, mit billigen Zinsen, Geld war billig, auf dem schwachen Euro. Eine schwache Währung hilft immer einer exportorientierten Wirtschaft besonders stark. Deshalb hat der deutsche Export geboomt. Und wir hatten eben die Konjunktur in China. China war der große Kunde, hat viel gekauft. Das können Sie auch sagen, wir mussten nichts für Verteidigung ausgeben, weil Frieden überall herrschte. Es war also quasi eine tolle Rahmenbedingung und wir dachten, wir können vor Kraft nicht mehr laufen, weil wir so toll sind. Und die Wahrheit war eben, es waren externe Faktoren. Und seither haben sich die positiven Faktoren alle umgedreht. Das Geld ist nicht mehr so billig, der Euro wertet nicht mehr ab und China ist ein Hauptwettbewerber geworden und nicht mehr nur der große Kunde. Und Aufrüstung müssen wir auch noch machen. Und jetzt kommt quasi alles das zusammen, was damals Sonderfaktoren waren, die gut waren, wirken jetzt gegen uns oder nicht mehr so positiv. Und die strukturellen Faktoren, die damals absehbar waren, die demografische Entwicklung, die schlechte Bildungswesen, die Verfall der Infrastruktur, all die Themen brechen jetzt auf und kulminieren jetzt quasi zu einem Zeitpunkt, wo demnächst die Boomer in Rente gehen. Und das erklärt die Gemengelage, in der wir sind. Und wie gesagt, wenn ich von Absturz spreche, das ist für mich eben dieses Bild zum Flugzeug. Wir hatten eine super Flughöhe 2018. Seitdem ging es immer mehr, sind wir runtergekommen, wurden immer langsamer. Jetzt quasi wackeln so die Flügel und sagen, mach du, du musst jetzt durchstarten. Und jetzt müsste die Politik eigentlich durchstarten, indem wir Ballast abwerfen und indem wir der Maschine wieder mehr Schub geben. Und das ist eben die Frage, schaffen wir es nicht? Und wie gesagt, egal wie es weitergeht, für Investoren gibt es da gute Chancen, aber für uns als Volkswirtschaft glaube ich, dass wir jetzt im sehr kritischen Moment sind, weil es gibt einen großen Unterschied zu früheren ähnlichen Krisen. Das ist eben die demografische Entwicklung, weil wir jetzt eben davor stehen, dass wir einen sehr starken demografischen Niedergang erleben werden. Und da macht es viel schwieriger, wieder hochzukommen. Und deshalb müsste die Politik jetzt handeln.
Schwierigkeit ist auch, dass es halt viele Faktoren sind, auch die hohen Energiekosten. Es ist nicht ein Faktor, wo man sagen kann, man kann den einen Bereich in den Griff bekommen. Und man sieht jetzt erste Ansätze mit den Reformvorschlägen für das Rentenpaket, dass man da versucht, eine eher kapitalgedeckte Rente zu ein bisschen Einstieg zu finden. wenn Sie sich die Themen anschauen, ist es eigentlich so, dass man einfach nur seine Hausaufgaben machen muss und durch all die Themen durchgehen muss. Nicht, dass dann alles gut ist, weil bestimmte Themen wie Demografie sehr langfristig wirken und auch sehr schwer umkehrbar sind. Aber im Sinne von, es ist einfach ein großes Programm, man muss die einfach einzeln abarbeiten. Oder sagen Sie, die hängen eigentlich zusammen und es ist schwer. Also anders gesprochen, es gab ja auch, bis es zu diesem Märchen vom reichen Land kam, gab es ja schon mal eine Krise, so um 2000 herum. Und es gab Gerhard Schröder, der damals mit der Agenda 2010 doch versucht hat, zumindest die Arbeitsmarktreform anzustoßen. Da sagen Sie aber, ist mein Verständnis, das war eher ein punktuelles Thema. Ich meine, wahrscheinlich gab es auch damals schon, wenn man zurückblickt, viel Bürokratie. Es war nicht so, dass die Bürokratie erst danach erfunden wurde. Aber offenbar war es noch nicht so hemmend im Zusammenspiel mit den anderen Faktoren. Und man hatte, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich dieses große Thema gehabt, Arbeitsmarkt, und man konnte es angehen. Wie sehen Sie es jetzt? Also ist es eher das einzelne Thema oder hängt alles doch zusammen?
Also ich sag mal so, verglichen mit heute hat es Gerhard Schröder eigentlich einfach gehabt. Das war wirklich damals der Arbeitsmarkt. Und wir hatten damals, ich war die Boomer, also meine Generation war dann quasi, darum gab es so viele von uns, deshalb war der Arbeitsmarkt natürlich auch so problematisch und deshalb war es richtig, damals die Reformen durchzuführen und die Flexibilisierung das durchzuführen. Das hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass danach der Aufschwung kam. Nicht alleine, aber hat einen Beitrag geleistet. Die Regierung danach, die Regierung von Frau Merkel, haben natürlich immer auf Betreiben der SPD faktisch 20 Jahre lang die Reformen zurückgedreht. Wir hatten damals schon eine Nachhaltigkeitsfaktor, wir hatten damals eine nachhaltige Rente, es wurde alles wieder aufgeweicht, Rente mit 63 wurde eingeführt, Mütterrente wurde, die ganzen Dinge wurden gemacht und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das heißt, hätten wir das nicht getan, würden wir schon mal besser dastehen. Aber wir haben einige andere Faktoren. Wir haben eben China als Wettbewerber jetzt sehr stark. Das hat was zu tun mit Innovationskraft, mit Bildungssystemen, mit Lohnkosten wiederum, aber auch vor allem mit Energiekosten auch. Und was wir betrieben haben, also beim Beispiel Energie, wir haben ja eine Politik betrieben, in der wir Energie teuer gemacht haben und verknappt haben. Das war das, was wir getan haben. Ich meine, die Stromproduktion in Deutschland ist um 20% gesunken. Als Beispiel Atomausstieg, der sicherlich ein historischer Fehler war, ganz eindeutig. Und jetzt haben wir eben das Problem, die Energiekosten sind zu hoch. Wir haben massive Abwanderung von der Industrie aufgrund der hohen Energiekosten. Wir haben gleichzeitig zu hohe Lohnnebenkosten. Wir haben gleichzeitig keine Produktivitätszuwächse mehr. Das heißt, die Lohnstückkosten sind hochgegangen. Und wir haben eben nicht mehr den innovativen Vorsprung. Die deutsche Mobilindustrie ist immer noch gut, aber wir wissen es bei Elektromobilität, die Chinesen sind uns 2 bis 3 Jahre voraus. In immer mehr Industrien stellen wir fest, dass die Chinesen nicht nur deutlich billiger sind, sondern technologisch fast ebenbürtig oder in manchen Bereichen sogar schon überlegen. Das heißt, wir haben da massiven Anpassungsdruck und darum ist die Reformnotwendigkeit heute um ein Vielfaches höher. Und Sie haben Bürokratie angesprochen, na klar, ich meine, die Gesetzesanzahl, ich glaube, im Buch habe ich das irgendwann vorgerechnet, im Bereich Wirtschaft und Finanzen ist um 50% gestiegen in den letzten 15 Jahren, also nicht genau festlegen. Und das ist massiv. Und wir haben natürlich das alles gemacht, weil wir dachten, uns geht's so gut. Und jetzt fällt das alles knallend auf. Und vor dem Hintergrund, die Probleme sind viel größer. Aber auf Unsicherheit könnte ich auch sagen, naja, wir können es auch lösen, weil mal ganz ehrlich, eine andere Energiepolitik zu machen zum Beispiel, müssten die Gewerkschaften nicht dagegen sein, weil es ist ja nichts. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass wir eben, weil das jetzt 20 Jahre lang das Narrativ war, müssten Politiker zugeben, wir haben 20 Jahre lang Mist gemacht. Wir müssten, medial müsste es zugegeben werden. Und Sie sehen es an der Diskussion um Frau Reiche, die ja die erste Wirtschaftsministerin ist seit langem, die wieder was von Wirtschaft versteht. Sie möchte eigentlich graduelle Änderungen machen bei der Energiepolitik. Und Sie haben gesehen, es gibt Riesenaufschrei. Manager-Magazin macht Titelgeschichte, die Fossile. Und mein Manager-Magazin sollte eigentlich wirtschaftsnah sein. Und dann kommen dann nur im Artikel nur Empfänger von Subventionen zu Wort, die weniger Subventionen bekommen sollen, nach Frau Reichs Plänen. Und die sind natürlich nicht begeistert. Aber daraus eine Kampagne zu machen, die Fossile, das zeigt einfach, wo wir stehen. Wir brauchen viel mehr Realitätsanerkennung. Und deshalb, glaube ich, tut die Politik auch so schwer, was zu tun, weil die immer noch nicht richtig wahrhaben wollen. Und die Medien es auch nicht so begleiten wie vor 20 Jahren, das, was zu tun ist. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wir beide sind ja ein bisschen älter. Wir erinnern uns noch damals, als Schröder Reform gemacht hat. Sabine Christiansen war damals immer Sonntagabend die Show. Mhm. Und ich glaube, in meiner Wahrnehmung, jeden Sonntag ging es um Wirtschaft, jeden Sonntag ging es um Arbeitsmarkt. Also wir haben uns da selbst kasteit nach dem Motto, was wir alles tun müssen. Und jetzt haben wir einen wirtschaftlichen Niedergang, der meines Erachtens viel dramatischer ist als damals. In Talkshows reden wir über alles, aber nicht über die Wirtschaft. Und wenn wir über Wirtschaft sprechen, reden wir über, wir brauchen keine Milliardäre mehr oder die Mieten müssten gedeckelt werden oder wir brauchen mehr Besteuerung und so weiter. Wir reden immer nur über die Verteilung des Kuchens. Wir reden nicht über das Größermachen des Kuchens. Und das ist ein ganz großes Problem.
Das heißt, wahrscheinlich im ersten Schritt müsste so ein bisschen ja, die Bereitschaft da sein, die Lage zu erkennen. Und wahrscheinlich immer noch eine Mischung aus, man hat einerseits eine bestimmte Politik gemacht, die vielleicht nicht funktioniert hat oder die zumindest Schwächen hatte. Und man muss sich eingestehen, dass man vielleicht ein paar Sachen einfach mal umsteuern muss. Und wenn das dann da ist und wahrscheinlich der Erkenntnisgewinn da ist, dass man Themen hat, die man angehen muss, dann fällt es leichter. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Sache, wo man die Bürger mitnehmen muss, wie zum Beispiel medial. Sehen Sie da ansonsten noch andere Sachen? Also ich meine zum Beispiel diese Rentenkommission jetzt, war der Versuch, das ein Stück weit ja, das Experten zu geben, die vielleicht erstmal neutral sind, die man vielleicht auch dazu gebracht hat, in der Besetzung, aber auch mein Verständnis war, die hätten den Auftrag gehabt, ein einstimmiges Votum zu bringen. Also Sachen zu machen, die, wo die Leute unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Rentenreform hatten, sich am Ende auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen, der aus verschiedenen Perspektiven verdaulich war, der zugleich aber einen Reformimpuls gesetzt hat. Ist das eine Möglichkeit? Weil ein Stück weit aus der normalen Politik kam dieser Vorschlag nicht, sondern es war eine Kommission, die man eingesetzt hat. So ein Expertentum hat natürlich auch aus vielerlei Gründen, auch demokratietheoretisch, nicht immer den besten Ruf. Aber wenn das ein Weg ist, wie man das Ganze aufbricht, also Schröder hat ja damals mit Hartz letztendlich auch jemanden eingesetzt, einen Experten von außen, kann das der Weg sein?
Ja, die kurze Antwort ist ja. Ich muss dazu sagen, klar, es wurde natürlich erst die Rente geändert und dann die Kommission eingesetzt. Sie wissen, die Haltelinie, die eingeführt wurde noch, das Festhalten an anderen Dingen, Aussetzen Nachhaltigkeitsfaktor bis 2031, das sind natürlich alles Entscheidungen, die Politik vorgetroffen hat und die den Lösungsraum schon eingeschränkt hat. Auch die Mütterrente. Schauen Sie, die Abschaffung der Mütterrente hätte Thema der Kommission sein müssen, wurde aber ausgeklammert, weil die CSU es ja vorher gerade das durchgesetzt hatte. Vor dem Hintergrund ist meine Antwort nein. Aber jetzt haben sie ein Gesamtpaket gemacht, würde ich sagen, ist okay. Jetzt sehen wir aber schon, dass es angefangen wird zu zerreden. Vor dem Hintergrund, natürlich wäre es wünschenswert, ein Gesamtpaket zu haben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil wir werden sehen, was da rauskommt. Es gibt natürlich auch ganz klar kreditwürdig. Also ich finde zum Beispiel, was ist positiv? Abschaffung Rente mit 63 ist längst überfällig. Hätte man sofort machen können. Ich finde sicherlich kritisch, warum wir die Beamten jetzt ausgeklammert werden, aber Selbstständige rein müssen, weil für Selbstständige ist das eine finanzielle Belastung, eine Einschränkung eigentlich der Freiwilligkeit, der Selbstständigkeit als solches. Und wir haben sicherlich dieses Problem in Deutschland, zu viele Selbstständige zu haben, sondern eigentlich das Problem, zu viel zu viel im öffentlichen Dienst haben. Also von dem Grund, die ganze Signalwirkung ist schon problematisch. Aber im Prinzip könnte man sagen, ja. Die Politik setzt natürlich auch Kommissionen ein, um Zeit zu gewinnen. Schauen Sie, es gab eine Sozialstaatskommission auch. Und die Sozialstaatskommission hat dann das vorgeschlagen, was vorher X-Kommission vorher auch schon vorgeschlagen haben. Und dann hat Frau Baas gemeint, das ist super, das war letztes Jahr 2025, wir machen jetzt ein Gesetz, es wird 2027 eingebracht, das sind mal 2 Jahre rum. Und dann werden wir es umsetzen bis 2035. Und dann sage ich immer, na gut, dann haben wir 2035 den Sozialstaat, den wir 2005 hätten haben sollen. Und ich glaube, gegeben die demografische Entwicklung, gegeben die Probleme, die wir haben, brauchen wir Dinge, die schneller wirken. So, und ich bin dann mittlerweile, das kann ich natürlich jetzt leicht sagen, ich bin ja kein Politiker, mittlerweile der Auffassung, wir brauchen eher radikalere Lösungen. Also bei Energiethema zum Beispiel, wir müssten einfach erstmal verkünden, dass unser Ziel ist, es nicht teure und knappe Energie, sondern wir haben sofort das Ziel, möglichst viel billige Energie. Denken Sie an das künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz braucht viel Energie, brauchen wir dringend. Das heißt, ich würde natürlich sofort versuchen, die Atomkraftwerke, die wir retten können, noch zu retten. Ich würde hingehen, würde auch überlegen, ob wir nicht an bestimmten Standorten diese kleinen Atomkraftwerke hinsetzen. Also ich würde im Prinzip sagen, wir brauchen eine Strategie, die zu billiger Energie führt. Und das ist eben nicht mehr erneuerbar alleine getan, weil erneuerbare Energien zwar per se billig sind, aber die Infrastrukturkosten und die Backup-Kosten sehr teuer sind. Ich würde auch überlegen, schauen Sie, wenn Sie die öffentliche Verwaltung, wir haben, glaube ich, einen Zuwachs an öffentlicher Bediensteten von 500.000 in den letzten 10 Jahren gehabt, während der Privatsektor schrumpft. Das ist gegeben, demografische Entwicklung, ein Desaster. Wir müssen eigentlich viel mehr ein überproportionales Schrumpfen der Beschäftigung im öffentlichen Sektor haben, zugunsten der Privatwirtschaft, damit die Privatwirtschaft Fachkräfte hat. Wie könnte man das erreichen? Durch die Digitalisierung. Das derzeitige Geschwindigkeit der Digitalisierung heißt, wenn wir so weitermachen, dauert es noch 19 Jahre, bis wir voll digitalisiert sind. Ich meine, Dänemark, Estland sind seit Jahren schon voll. Sag ich, kauf doch einfach die Software von denen, statt es selber zu machen. Lass es doch. Dänemark ist eine Demokratie, die funktioniert. Lass es übernehmen.
Auch Ukraine, also ich meine.
Ukraine, sehr gut. Klar, die sind alles, wo ich sagen muss, lass uns das übernehmen. Wobei jetzt würde ich bei der Ukraine sagen, naja, ob das jetzt so. Ich würde sagen, Dänemark ist in der EU, also würde ich wahrscheinlich sagen, haben wir ein bisschen mehr Vertrauen in das
Dänemark. Mein Argument ist, dass viele Flüchtlinge berichten, die sich aus der Ukraine kommt, eine Verwaltung gesehen haben, wo viele schon digitalisiert lief, sich wundern, wenn sie jetzt beim Amt sind und die Papiere ausfüllen müssen. Und das Know-how ist ja da, die Leute sind ja auch zum Teil hergekommen. Also anstatt zu sagen, wir bieten Leuten hier Schutz und die bringen sich ein, um ihre Erkenntnisse, die sie vielleicht hatten, irgendwie zu gewinnen. Das sieht man zu wenig.
Und, das ist definitiv, ja. Aber ich meine, trotzdem würde ich hingehen, einfach das System kaufen. Mhm. Und ich meine, das Steuerrecht ist viel zu kompliziert, ist auch nicht gerecht, weil diejenigen, die sich den Steuerberater leisten können, können ihre Steuerlast optimieren. Viele Deutsche verschenken Geld am Staat, weil sie eben keine Erklärung abgeben, weil sie es nicht können. Dann würde ich schon sagen, im Motto, ja gut, gegeben die demografische Entwicklung, gegen das alles, was passiert, sollte man nicht hingehen, sondern sagen, wir haben eine radikale Vereinfachung. Ich meine, Paul Kirchhoff, Sie wissen, der berühmte Professor Halber, hat ja danach ja jahrelang ein Steuergesetzbuch. Also wir müssen radikaler denken, wenn wir dem Land wieder Schwung geben wollen, weil, schauen Sie, wenn der Jahrgang 64, dem ich auch gehört, dieser Boomer, wenn wir in Rente sind, dann ist es einfach zu spät. Wissen Sie, wenn Sie Rentenreform machen, müssen Sie meine Kohorte noch belasten. Wenn Sie, denn sie ganz viele Dinge, da müssen sie uns noch mit dabei. Wenn wir erstmal, dann sind so viele Leute Rentner, dann kriegst du gar keine Reform mehr. Ja.
Ich meine, Demografie ist wahrscheinlich das Thema, was man tatsächlich nicht ändern kann. Trotz aller Kindergeld und Zahlungen schrumpft die Gesellschaft. Wir sind weit entfernt von 2,1 Kinder, die wir bräuchten pro Pärchen. Und vor dem Hintergrund ist es ein Faktor, wo man ein bisschen gegensteuern kann, aber was wahrscheinlich noch nicht reicht. Ich denke mal, Bürokratie hat den Vorteil, wenn man das abbauen könnte, ist erstmal keine Kosten. Bei vielen anderen Sachen, Steuern und Haushalt, da muss man an Fünde angehen. Bürokratie würde dazu führen, dass man zum Beispiel auch den Staat ein bisschen eindämmen kann. Ich wundere mich, warum die Politik nicht mehr in dem Bereich Vorschläge macht. Also es gibt immer Kommissionen, aber wenn man den Alltag anguckt für Unternehmen, sind immer nur mehr Regeln. Einiges liegt daran, dass es aus Brüssel kommt, also im Bereich des Wirtschaftsrechts sind 70-80% der Regeln von der EU und die sind auch sehr arbeitswütig dort mit neuen Regeln. Aber das ist ein Bereich, wo ich denken würde, wo der Staat nicht mit dem Geld in die Hand nehmen muss, sondern ganz im Gegenteil. Man würde vielleicht sogar weniger Beschäftigung im öffentlichen Dienst benötigen, wenn man einfach sich auf viele Vorschriften nicht mehr kümmern muss.
Da gebe ich Ihnen recht, nur Sie müssen eins sehen. Also erstens, Brüssel, haben Sie recht, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen mit am Tisch in Brüssel. Also die Deutschen könnten auch da auch blockieren und sagen, machen wir nicht mit. Das erste. Zweite ist, wissen Sie auch, wir machen sehr viel Goldplating. Wir machen es dann noch schlimmer als in Brüssel. Also insofern haben wir es. Aber die Frage, die Sie ja gestellt haben, ist, wieso passiert das nicht? Ich will Ihnen ganz was sagen. Deshalb, weil die Antwort der Politik auf zu viel Bürokratie ist, eine Kommission einzusetzen oder neue Gesetze einzusetzen oder ein Bürokratieabbauministerium zu machen oder so. Das ist das Thema. Schauen Sie, die Bürokratie weiß ja nicht mal, was sie tut. Sie kennen die Studie vom IFO-Institut. Es gibt über 500 Sozialleistungen alleine auf Ebene des Bundes. Man weiß aber nicht genau, wie viel es wirklich sind. Sie haben irgendwie bei 512, glaube ich, aufgehört zu zählen und mit KI. Und Sie sind nicht sicher, ob es vollständig ist. Erstens. Zweitens weiß keiner, wer welche Kombination das ganze Geld bekommt. Das heißt, es ist immer. Das Grundproblem der Bürokratie sind die Politiker. Weil die Politiker sich überall einmischen. Ja, wir müssten, also die Antwort des Bürokratieabbaus ist nicht zu sagen, wir machen jetzt Bürokratieabbau, sondern die Antwort des Bürokratieabbaus ist, die Politik nimmt sich zurück. Sie reguliert weniger. Sie sagt jetzt nicht, wir nehmen Steuern und wenn du ein Elektroauto hast, dann kriegst du noch unter den folgenden Bedingungen und so weiter und so fort, sondern zu sagen, wir nehmen einfach weniger, wir halten uns besteuerungsmäßig zurück. Das wollen sie nicht. Deshalb, meine Antwort auf Bürokratieabbau ist zu sagen, Gesetze abschaffen. Und wissen Sie, ich bin jetzt ja radikal. Ich würde sagen, lass uns eine Vorgabe machen. Innerhalb von 4 Jahren oder 3 Jahren muss jedes Ministerium die Anzahl der Gesetzestexte und Verordnungen, die Seiten, bei unveränderter Schriftgröße um 1/3 senken. So, radikal. Oder ich schaffe die Gesetze letzten 10 Jahre einfach alle mal ab. Weil, wissen Sie, wir haben uns ja so rein. Und das ist hochradikal, muss man denken. Und das wird die Politik nicht machen. Die Politik gefällt sich immer mehr eingreifen und steuern. Die Bürokratie will natürlich selber auch wachsen. Und Sie wissen ja, was am stärksten wächst. Am stärksten wachsen die Beschäftigung in der Bürokratie zum Management der Verwaltung. Also für die Verwaltung der Verwaltung wachsen am meisten der Personalaufbau. Und das ist einfach, das müssen wir stoppen.
Ist Ihre Botschaft, und ich will versuchen jetzt am Ende noch
das Positive zu sagen, ja.
Genau, ist eigentlich die Lage erkennen, ehrlich kommunizieren, sich Fehler einzugestehen, weil man muss sowieso sich um die Sachen kümmern. Also ich glaube, was man auch merkt, auf der Zeitachse, man wartet, wird es nicht besser, also gerade im Rentenbereich. Also schneller handeln und radikaler handeln.
Ja, wir müssen schneller handeln, radikaler handeln. Und wie gesagt, die Rentenpaket ist ein Beispiel, wo man theoretisch, wenn man es zusammen haben würde, wenn man sagen muss, okay, das sind einige Dinge, jeder hat einen Beitrag zu leisten. Aber eigentlich hätten wir es gebraucht für Pflege, für Gesundheit, für Rente, für Energie. Wir bräuchten diese ganzen Dinge zusammen. Und da haben wir halt das Problem, dass an jedem Aspekt geleugnet wird. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt Arbeitnehmer, also Gewerkschafter wäre und wenn ich bei der SPD wäre, würde ich auch sagen, billige Energie. Dann würde ich sagen, okay, das Atomausstieg war ein grünes Projekt, warum müssen wir uns jetzt da so hinhängen? Warum müssen wir, statt zu sagen, das ist ein wichtiger, einfacher Hebel, die werden nicht aktiviert. Weil man müsste ja zugeben, wir haben 20 Jahre Mist gemacht. Und das gilt für alle Parteien. Und jetzt, bevor es der Eindruck entstehen wird, ich würde das für der AfD das Wort reden, tue ich auf gar keinen Fall, die wäre auch nicht die Lösung, nicht. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, wir brauchen endlich diese Maßnahmen, sonst werden wir einen weiteren Niedergang erleben. Und dieser Niedergang wird zu einer weiteren politischen Polarisierung führen, weil die Verteilungskonflikte zunehmen. Und deshalb ist es im Interesse des Landes, dass Reformen kommen. Aber was Investoren betrifft, ist positiv noch zu sagen, in jeder Krise ist die Chance drin, wie vorhin schon gesagt, man kann auch am Niedergang eines Landes Geld verdienen, logischerweise. Da gibt es viele Opportunitäten und da kann man sicherlich auch gute Geschäfte machen. Aber die allgemeinen Rahmenbedingungen sind nicht mehr so, dass alle nach oben kommen, sondern es wird immer mehr das Problem aufkommen, was man, wie es schön heißt, sich feststellt, dass einige unter Badehose schwimmen, einfach deshalb, weil die wirtschaftliche Lage sich dann nicht weiter verbessert, erst weiter verschlechtert.
Herzlichen Dank. Also mit diesem doch zum Ende noch einen leicht positiven Ausblick schauen wir auf eine nicht ganz einfache Situation, aber Sie sind auch bekannt als Dr. Doom.
Aber immer weniger. Früher hat man mich von Pessimisten gehalten und jetzt mittlerweile sagen einige zu mir, ich wäre noch so optimistisch. Insofern, ich glaube, die Realität hat sich leider mehr meiner Einschätzung angenähert und es freut mich definitiv nicht.
Ganz herzlich Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke sehr.
Thank you.